Hi, hi. Also, wie gesagt, nicht ganz so wie geplant. Ich habe es ein bisschen zu gut gemeint, habe noch an meinen Slides ein bisschen rumgetunt und habe sie geschafft, kaputt zu machen. Aber ich habe eine Menge Zeug dabei. Und wir haben jetzt eine Kamera auf die Bühne gestellt, um uns wenigstens das mal anzugucken. Ich habe da mal was mitgebracht. So eine kleine Auswahl von den interessanten Dingen, die ich so gefunden habe. Oh, ein Easter Egg. Und der sollte nicht hier rein. Wer von euch hat so ein Ding schon mal auf der Straße gesehen? Das sind so ziemlich alle. Für mich war das ein bisschen interessant. Ich hatte vor einigen Jahren darüber gesprochen mit Freunden und hatte dann erzählt, so, hier die Dinger so. Im Prinzip ist das ja eine winzige Nebelmaschine. Und dann sagt ein Freund, habe ich erklärt, so, ach, das sind diese Dinger. Ja, die sehe ich auch überall. Keine Ahnung. So. Und ich baue halt schon eine ganze Weile eigentlich so Schulzeit her mit Elektronik, wollte schon immer mal wissen, wie Dinge funktionieren. So heute nennt man das Reverse Engineering. Hab gerne Dinge auseinandergebaut und kostenloses Bastelmaterial ist ja eigentlich immer cool. Ja, wer mag auch kostenloses Bastelmaterial? Auch so ziemlich alle. Nachvollziehbar, ne? Dass in den Dingern Akku drin steckt, ist eigentlich inzwischen seit etlichen Jahren bekannt. Es gibt x YouTube-Kanäle, die sich damit beschäftigen. Hier die einfachsten Varianten, ne? Das sind hier diese stiftförmigen, ich sortiere das hier mal ein bisschen. Die sind tatsächlich nur mäßig spannend, weil da ist eigentlich nur das Allernötigste drin. Hier kann man es sogar sehen, durchsichtig. Ich habe hier, warte mal, ich lege das hier mal so hin. Ja, hervorragend, kann man gut sehen. Ha, ich weiß, was ich jetzt mit dem Kamm mache. Weil wir haben eine Batterie, den Lithium-Ionen-Akku. Wir haben hier so ein Watte-Ding, wo halt dieses Liquid reingesaugt ist, was den Nebel macht. Innen drin ist das Heizelement. Und dann ist da halt hier noch irgendwie so ein kleines Stück Platinchen. So, das sieht hier so aus. Bei anderen, was sehr, sehr verbreitet ist, sind diese kleinen runden Dingsies. Ja. Ich hatte da extra schön Makroaufnahmen gemacht, dass man das schön sehen kann. Wir müssen jetzt erstmal damit leben. Die Dinger gibt es in, also wenn man den ein bisschen anstupst, sieht man vielleicht, der leuchtet weiß. Die allermeisten leuchten blau. Das ist so ein, der Witz so, was ist das, was kann das? Es leuchtet blau. Im Prinzip ist das so eine Art Drucksensor, an dem die Luft beim Einsaugen vorbeiströmt. Da ist dann irgendwie ein kleiner MOSFET drin. Der schaltet dann die Batterie und das Heizelement durch und dann wird es warm. Und dann fängt es an zu rauchen oder zu nebeln und das ist schon die ganze Magie. An der Stelle nicht so super spannend. Kleiner Sprung zurück zu der Eingangsgeschichte. Eins meiner Hobbys ist Live-Rollenspiel. Und da hatten wir mehrfach als praktischen Effekt eine Nebelmaschine. Und normalerweise sind die Dinger ja irgendwie so ein dicker Klopper. Die gibt es auch in kleiner, irgendwie so, was ist denn das, halber Schuhkarton oder so. Kosten etliche 100 Euro bis irgendwie fast ein Tausender. Und da dachte ich mir, eigentlich liegen die Dinger kostenlos auf der Straße. Mal gucken. Und dann habe ich mich hingesetzt, ein paar auseinandergefrickelt und Akku dran gelötet, so eine kleine Luftpumpe von einem Aquarium oder hier diese Blutdruckmessgeräte, ne? Macht man sich ans Handgelenk, macht dann. Da ist auch eine winzige Luftpumpe drin. Die braucht 3 bis 4 Volt, eine Zelle, total super. Hatte ich eine winzige Nebelmaschine, die ich in so eine kleine Holzkiste einbauen konnte. Das ist dann erstmal das Minimum. Ja, und dann habe ich angefangen weiter zu gucken und dann lag auf der Straße halt nicht nur diese sehr simplen Dinger. Können wir hier so ein Ding auseinandernehmen. Hier fehlt, hier, ne, hier kommt noch die, das Mundstück ran. Und dann zieht man hier dran und das ist im Prinzip schon der ganze Aufbau. Hier unten drin ist dieser kleine Zylinder drin, der diese Zugaktivierung macht, Akku, da sieht man noch das Fluid reingesaugt und fertig. Hier ist es ein Metallröhrchen, hier ist es Plastik, hier ist es auch Plastik. Die Dinger gibt es dann noch in etwas größer, hier ist dann ein rechteckiger Akku drin, hier ist ein runder Akku drin. Bei den Akkus ist tatsächlich die Varianz gar nicht so groß. So Kapazität irgendwo 360 bis 500 mAh oder so. 4, 5, 6 verschiedene Sorten habe ich bisher gefunden. Mit einer Ausnahme. Es gibt auch welche, die haben ganze 1500 mAh. Da kann man schon richtig was mit anfangen. Und die haben auch ganz schön Wumms. Kommen wir Stück für Stück dazu. Genau. Wie gesagt, hier ist so ein bisschen so die Sortiererei. So diese ganzen stiftförmigen sind mehr oder weniger alles das Gleiche. Eine kleine Ausnahme ist diese Variante hier. Das ist irgendwie V2. Und da dachte ich erst, hä? Ein Elko? Was macht das denn? Nee, das ist tatsächlich eine Lithiumzelle, die eben in Elko-Gehäuse verbaut ist. Da ist die Elektronik hier dazwischen. Kann man auseinanderziehen. Und das Ding hier ist tatsächlich aus Plastik und nicht, also aus festerem Plastik und nicht wie in den anderen. Das hier ist mehr so, das ist irgendwie weiches, dünnes Zeug. Mal gucken, kann man hier reingucken. Ja, da ist wieder dieses runde Ding. Und diese Kontakte machen auf der anderen Seite hier Kontakt zu dem Heizdraht innen drin. Fand ich ganz spannend. Schon eine erste Erkenntnis, die Dinger sehen nicht ganz gleich aus innen drin. Gut, so viel erstmal zu normaler Nebelmaschine. Genau, und dann sind mir andere Dinger in die Hand gekommen. Die Teile habe ich relativ häufig auf der Straße gefunden. Ich weiß nicht, was das mit diesen Affen auf sich hat, da gibt es eine ganze Reihe von. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das hat was mit Marketing zu tun. Und hier ist schon der erste Unterschied. Das Ding hat einen USB-Port. Leider kein USB, also USB-C vom Stecker her, aber leider keine Daten drüber oder zum Glück, wer weiß. Das ist eine konsistente Sache über alles, was ich gefunden habe. Die Dinger haben genau 6 Kontakte, 2x Ground, 2x Versorgungsspannung und die beiden Handshake-Leitungen, die Ladestrom aushandeln. Diese CC1, CC2 heißen die, brauchen halt Widerstände dran, damit das Ladegerät das Ding auch akzeptiert. Das ist die Minimalversion. Was Intelligenteres habe ich fast ausschließlich nicht gefunden. Und dann gibt es hier noch ein paar andere Sachen zu sehen. Nämlich das da. Testpads. Die sind hier nicht so richtig beschriftet, an manchen schon. Immer so 4 bis 5 Stück. Und an der Stelle habe ich dann angefangen zu überlegen, kann man mit den Dingern reden? Denn auf der Rückseite ist nämlich einmal so eine komische Anzeige hier, ne? Und so ein kleines quadratisches Ding, das da. Wieder hier dieses zylindrische Ding, was den durch den Luftstrom aktiviert. Und auch erwartbar so ein kleiner Chip, der für das Aufladen der Lithiumzelle da ist. Das heißt, hier ist schon die erste auf jeden Fall verwendbare Komponente. So ein Laderegler, ne? Kann man halt auch aus dem Internet kaufen für, weiß nicht, AliExpress. Ihr kennt so irgendwie so ein kleines Platinchen, kostet ein paar 10 Cent, vielleicht einen Euro. Hier ist es umsonst. Die sind konfiguriert für irgendwie 500 bis 700 mA, nicht wahnsinnig viel, aber um so einen Akku zu laden, absolut angemessen. Genau, und dann ist hier halt so eine Anzeige, die variieren teilweise 2 Zeichen, teilweise 3. Mal gucken, kann man den hier noch, ne, den kriegt man gerade nicht zur Mitarbeit. Und die zeigen eben einmal den Ladestand, den Energieladestand des Akkus und dann halt irgendwie hier an der Stelle über diesen stilisierten Tropfen so eine Abschätzung, je nachdem wie oft dran gezogen wurde, wie viel halt noch von der Liquidkapazität wohl drin sein mag. Genau, und wenn man das Ding hier mal auseinander nimmt, genau das hatte ich halt alles vorbereitet, damit ich das nicht. Ja. Da drin ist noch die Kapsel hängen geblieben. Das ist dieses Watte-Ding. Und hier das Heizelement. Das steckt da innen drin. Und an der Stelle auch nichts Neues, außer dass es halt eine ziemlich große Kapazität hat. Das heißt, da wird eben der Trick angewendet, man kann größere Mengen von diesem Nikotinliquid damit verkaufen und muss aber nicht gleichzeitig den größeren Akku machen, weil der ist ja leer, bevor das ganze Liquid verbraucht ist. Ja, macht man ihn einfach aufladbar. Hier sieht man, da steht was von 12.000 Puffs. Das ist irgendwie die SI-Einheit für E-Zigaretten, scheint mir. Findet man, also wenn man irgendwie eine Zahl findet auf so einen Dingern, dann ist es meistens hier die 500, hier steht irgendwo 600, also so 500, 600 ist halt bei diesen kleinen einfachen Stiftdingern so der Standard, dann gibt es welche, die sind ein bisschen dicker, da sind dann 1500 und diese größeren versprechen meistens irgendwas jenseits der 10.000. Was das genau bedeutet, kann ich leider auch nicht sagen, ich bin nicht Raucher. Habe an dem Nikotin gar kein Interesse, sondern eben an den Innereien. Dann gibt es noch von diesen Stiftdingern was ganz Interessantes. Eigentlich ist, wie gesagt, meistens dieses Wattezeug. Hier nicht. Hier ist vorne so eine kleine Kammer, wo die Flüssigkeit einfach so drin aufbewahrt ist. Und dazwischen ist so kleine Kanälchen, wo das reinfließen kann und das Heizelement und dann strömt das halt durch und wenn man das auseinanderzieht, ist da in der Mitte dann das Loch für den Luftstrom, das zieht dann an dem Heizelement vorbei und oben kommt dann eben der Dampf raus und natürlich da unten wieder die einzelne Zelle und hier zum Beispiel gibt es eben so ein Ausschalter mehr oder weniger, wenn man den zuschiebt, dann ist der Luftweg versperrt und damit ist das Ding sozusagen gegen aus Versehen Bedienung gesichert. So, bleiben wir dabei. So, jetzt der Schritt zu den aufladbaren und größerer Tank. Nachvollziehbar, macht Sinn. Man möchte wissen, wie viel Kapazität noch drin ist, macht Sinn. Aber die Industrie so, hold my vape, da hört es nicht auf. Weil irgendwann, ich muss sagen, hier diese teureren, ich bin irgendwann mal zu so einem Vape-Shop gegangen und habe gefragt, nehmt ihr die Dinger eigentlich auch zurück? Die meisten haben mich komisch angeguckt, meinten, nö, geh doch zu Edeka oder zum Supermarkt oder irgendwo so, ist uns doch egal. Eigentlich sollten sie das, aber andere Geschichte, kommen wir später zu. Bei einem großen Shop bin ich fündig geworden und die meinten so, ja, da ist die Kiste und hinten im Lager sind noch 4 € Paletten. Kannst du alle haben, wenn du willst. Ich hatte halt meinen Rucksack und bin einmal buddeln gegangen und habe halt hier eine Auswahl mitgebracht. Dann gibt es zum Beispiel, einmal gucken, Gut, der will ausgerechnet gerade nicht. Ich glaube, der hier müsste noch. Dann haben wir hier sowas zum Beispiel. Erstaunlich für ein Wegwerfprodukt, oder? Und im Prinzip halt, ne, hier wieder die Anzeige Ladestand, die Anzeige für den Fluidstand, dann gibt es hier irgendwie so Eco- und Power-Modus, also nochmal zwei Stufen. Also dass unterschiedlich viel Heizleistung abgegeben wird und halt eine hübsche... hübsche bunte Animation. Und da habe ich schon gestaunt und dachte mir, das wird spannend. Schauen wir uns das mal von innen an. Ja, so mag er machen. Und im Prinzip kennen wir jetzt schon alles, bloß eben diese Anzeigen, die werden irgendwie immer bunter, immer fancier. Und klar, das muss jetzt nicht von einem super rechenintensiven Mikrocontroller gesteuert werden, aber irgendwas muss das machen. Und was ich dann angefangen habe, systematisch mir anzugucken, was alles für Chips auf diesen Dingern zu finden sind. Dieser Laderegler ist sehr reproduzierbar. Teilweise gibt es diesen Chip, der diese Luftdruckaktivierung macht, entweder in diesem kleinen zylindrischen Ding eingebaut, teilweise auch auf der Platine. Verschiedene Mikrocontroller, die sind alle irgendwie in so einem 16-Pin quadratischen Gehäuse drin. Immer irgendwie 4 bis 5 Testpads. Und dummerweise meistens irgendwelche nichtssagenden Nummern. An der Stelle dachte ich mir dann so, ob sich wohl irgendwie so im CCC-Umfeld jemand so mit Reverse Engineering auskennt und da Bock drauf hat. Bei den allermeisten bin ich nicht fündig geworden. Bei ein, zwei Chips tatsächlich steht eine sinnvolle Nummer drauf. Das eine ist von einem Hersteller, der heißt SinoMCU. Irgendwo aus China, ist halt spezifisch für den Zweck, also mehr oder weniger halt so ein ASIC. Und die haben halt Datenblätter von vorne bis hinten chinesisch. Da habe ich dann erstmal ausprobiert, wie gut funktioniert Google Translate eigentlich inzwischen mit PDFs. Stellt sich raus, ganz okay, Format ist grauenvoll, weil natürlich zwischen Chinesisch und Englisch, Deutsch oder sowas, die Zeilenlänge, die variiert dramatisch. Aber man kann es, wenn man weiß ungefähr, was da drin steht, dann kann man es lesen, so ungefähr. Was leider nicht drin steht, ist, wie man die Dinger programmiert. Da steht dann sowas, RISC-CPU. Ich bin an der Stelle noch nicht weitergekommen. Ich habe so ein bisschen den Verdacht, dass es eventuell von den PIC, Microchip-PIC Mikrocontrollern möglicherweise irgendwie ein Nachbau sein könnte oder sowas, einfach aufgrund der Beschriftung von den Testpads, aber das wäre zum Beispiel auch was. Mal gucken. Was haben wir noch Spannendes? Genau, hier haben wir auch so ein boxartiges Ding. Das ist ganz witzig. Schade, doch nicht. Das Ding hat so ein bisschen wie so eine Luftpumpe und dadurch kann man, wenn man das Ding hier unten den Boden, ich habe hier den Boden schon abgemacht, wenn man das hier halt so bewegt, dann ist das, aktiviert sich das, wenn es denn vollgeladen wäre. Wieder eine Anzeige. Und also auch an der Stelle nichts Neues mehr. Akku, großer Tank, Display. Irgendwo ist der Mikrocontroller, irgendwo ist der USB-C-Sockel, irgendwo ist ein Ladecontroller. Okay. Was ich ganz spannend fand, ich habe dann mal so ein Display auseinandergenommen. Kann ich hier einfach mal live machen. Weil auch da wurden ganz interessanterweise Ecken das Ganze so ökonomisch wie möglich gemacht. Weil das ist nicht irgendwie ein Modul, sondern Das hier ist mit so einem Phosphor beklebt. Das heißt, wir haben keine weißen Leuchtdioden genommen. Die Dinger leuchten blau und der Phosphor, der normalerweise in der weißen Leuchtdiode ist, ist hier so, ich schätze mal, Siebdruck oder sowas drauf. Und dadurch kann man halt hier bequem mit dieser Folie verschiedene Farben machen und das anpassen und muss unten drunter nur blaue Leuchtdioden nehmen. Noch interessanter wird das bei den Dingern hier. Weil hier ist auch bloß so ein Plastikspacer drauf. Moment. Das ist jetzt der Improvisationsteil. Und hier habe ich schon selber ein bisschen gestaunt. Weil ich dachte erst, die Animation ist bestimmt so eine RGB-Leuchtdiode, cool, kann man weiterverwenden. Ja, nix. Das sind alles einzelne Leuchtdioden. Und irgendwie so, ich schätze mal, Chip-Scale-Package oder so, so Mini-SMD, also damit kann man, glaube ich, hinten in der Hardware-Hacking-Area kann man so einen Skill-Test hier, so, ne, so die kleinsten Dinger löten, kann man damit, glaube ich, machen. So, was haben wir dann noch? Das ist halt auch so ein kastenartiges Ding, hat so einen Umschaltknopf. Ist eigentlich ganz lustig. Das ist eine sehr CCC-ähnliche Rakete dabei. Und ist bei der Beleuchtung nicht so gut zu sehen. Das sind halt in der Mitte so ein grüner und außen zwei rote Streifen. Also auch hier wieder zwei verschiedene Leistungsstufen sozusagen. Die Dinger sind erfreulich einfach aufzumachen. Also generell sind die meisten tatsächlich recht einfach aufzumachen mit irgendwie dem Taschenmesser oder sowas irgendwo in eine Ritze rein und aufhebeln. Die widerborstigsten sind tatsächlich hier diese runden, das ist am einfachsten, eine Wasserpumpenzange zu nehmen und unten einmal dieses Plastikding rauszuziehen. Die sind sehr stark reingeklemmt. Und hier, die sind halt irgendwie mit so einem Double-Sided Tape angeklebt. Und das bekannte Tank, dieses Zugaktivierungsding, Akku, Elektronik. Langsam wiederholt sich's. Aber wir haben ja einen Markt, der um irgendwie Kunden konkurriert. Unter anderem, weiß nicht, wer von euch hat irgendwie mit Schule zu tun, irgendwie mit Teenagern und irgendwie in dem Kontext mit so Vapes und vielleicht Problemen damit? Ja, ich sehe bloß ein paar Hände. Ich hatte in meinem Slide-Deck so einen Zufallsfund aus Google Maps von so einem Shop. Die hatten irgendwie neu aufgemacht und da haben sie eine Schlange von Menschen gezeigt. Ich glaube, von denen war kaum einer 18. Und auch ein konsistentes Muster hier, ne? Das ist alles bunt, fancy, blinky, irgendwie mit lustigen, hier diesen komischen Affen als Muster und sowas. Da gibt es auch noch abgefahrenes Zeug, habe ich nicht alles mitgebracht. Und ich vermute mal schon, dass die sich da überbieten im Marketing und irgendwie Alleinstellungsmerkmale. Genau, und dann geht das noch so weiter. Das Ding hier ist auch ganz lustig. Im Prinzip, was wir schon gesehen haben, halt anderes Motiv. Gleiche Konstruktion mit diesen winzig kleinen SMD-Leuchtdioden. Was mich hier dran überrascht hat, hier unten ist so ein Schalter, ne, so ein Schiebeschalter zum Hin- und Her-Schalten zwischen den Modi. Dachte ich mir, wird halt so ein normaler Schalter sein. Nee, da ist so ein kleines Metallding drin. Warte mal, dieses Ding ist leider nicht so super spontan aufzukriegen. Da ist so ein kleiner Metallknopf drin und kein Schalter. Die haben tatsächlich einen Magneten und einen Hall-Sensor eingebaut. Also ist auf jeden Fall zuverlässiger als Schiebeschalter. Billiger, keine Ahnung. Dann gibt es hier USB-Port, wieder Umschalter für die Stärke sozusagen, ne? Eco, Boost, also auch hier Aufbau das gleiche, so eine Folie drüber, so ein Plastikspacer und diese Windleuchtdioden drunter und hier so ein Schieber, um die Durchflussmenge zu regulieren. Das Ding ist auch schön einfach aufzumachen. Auch eine übliche Sache, es sind halt meistens, ich schätze mal, das ist Silikon, irgendwie so Silikonteile. Das ist so ein Wattescheibchen, um austretendes Liquid aufzufangen. Genau, und an der Stelle auch eine etwas kompaktere oder etwas festere Konstruktion aus tatsächlich Plastik. Und da unten, wie üblich, die üblichen Verdächtigen drin. So, aber wir sind noch nicht am oberen Ende der Skala angekommen. Ein so ein Beispiel ist so, wo ich mir dachte, okay, das sieht schon fancy aus. Das ist irgendwie so ein bisschen so, weiß nicht, Mecha-Design oder sowas. So ein bisschen, also M-I-C-H-A, so Anime, wem das was sagt. Und ist schon erstaunlich aufwendig designt für halt so ein Wegwerfprodukt. Ja, und dann habe ich dazwischen so ein Ding hier gefunden. Ja, will der? Oder will der? An der Stelle geht das mit der Improvisation wieder schief. Dadurch, dass ich die nämlich zerlegt habe teilweise. Ich mache gerade den Plottest kaputt. Vorhin ging es noch, ich schwör's. Och komm. Moment. Nehme ich Kabel. Weil meistens springen die Dinger an, wenn man sie ans Ladegerät ansteckt, gibt es auch hübsch Blinkkino. Nehme ich längeres Kabel. Das habe ich nicht erwartet. Die haben da einfach ein TFT-Display eingebaut. Genau den Gedanken hatte ich auch. Haben die hier ist das ein Android-Telefon oder was? So, gucken wir mal rein. Die Teile sind da. Die wehren sich ein bisschen gegen. Nehmen wir den, der schon offen ist. Gut, Displays kosten, also in der Größe, die ne, kriegt man halt auch auf den üblichen Online-Plattformen für, weiß nicht, ein paar Euro hinterhergeschmissen. Aber ich war schon echt erstaunt, dass das Budget dafür da ist, sowas einzubauen. Also gut, also diese Variante kostet, glaube ich, neu in der Größenordnung so 25 Euro oder sowas. Also da ist schon ein bisschen Geld dabei. Aber im Prinzip habe ich hier jetzt eigentlich, muss ich bloß hier den Tank wegschmeißen und ein Umhängebändchen dran machen und dann habe ich ein Badge. Und das Schöne ist, das geht damit wahrscheinlich sogar. Denn der Controller da drinne hat eine Bezeichnung, die eine Bedeutung hat und die man lesen kann. Weiß nicht, wer von euch hat durch Zufall von diesen Puya PY32 schon mal gehört? Ich sehe eine Hand, zwei vielleicht. Und richtig cool, es gibt eine Seite Open Puya. Da hat schon mal jemand angefangen, dafür Bibliotheken zu schreiben. Das ist ein Cortex M0-Kern. Und den kann man dann mit SWD ansprechen. Und ja, ich habe es noch nicht nachgemacht. Aber ich habe immerhin ein einzelnes GitHub-Repo gefunden, wo jemand nicht genau das Modell, aber irgendwie auch mit einem ähnlichen Chip angesprochen hat. Dachte sich so, naja, mal gucken. Ja, Firmware ist auslesbar, ist nicht gelockt. Okay, also gut, ist jetzt kein Riesengeheimnis, aber es scheint zu gehen. So, und da dachte ich dann irgendwann, das ist echt zu schade zum Wegschmeißen und in die Botanik kippen. Aber einen habe ich noch. Hätte gedacht, das ist dann auch wirklich das Ende von der Skala. Hier ist nochmal so ein Ding. Das ist irgendwie verwandt irgendwie mit dem. Der ist bloß aufladbar. Der ist nicht sonderlich schlau. Der hat halt eine weiße Leuchtdiode als Ladeanzeige. Das ist hier wieder so ein Ding mit hübscher Animation. Und wo ich gestaunt habe, kann man erkennen das Symbol hier drauf? Das Ding hat einen Lautsprecher eingebaut. Also ich habe ihn nicht zum Musikmachen gekriegt. Aber ja, tatsächlich ist da ein Lautsprecher drin. Keine Ahnung, aber das ist jetzt so, wo ich mir irgendwann dachte, okay, das ist so lustig und weird und so ein Zoo. Ich glaube, das erzähle ich mal Leuten. Das ist gerade der Versuch davon. Genau. Und so erste Gedanken. Achso, hier, das Ding habe ich, das ist auch noch einer von Varianten, wo tatsächlich ein Chip drauf ist. Ich glaube, das ist auch so ein Puya, aber auch so ein Cortex M0-Core, den man potenziell programmieren kann. Kostet halt irgendwie, weiß nicht, 8, 9, 10 Cent oder sowas. Ist jetzt nichts Umwerfendes. Aber wenn man es ernst nimmt, das Ding ist mit 24 MHz getaktet und damit schneller als der Arduino Uno, mit dem das ganze Arduino-Zeug angefangen hat. Und das liegt auf der Straße. So, das heißt, dann wäre noch die nächste Überlegung, wie kriegt man die Dinger zur Kooperation bewegt und dann kann man irgendwann sagen, ja gut, wenn die Vape alle ist, gib her und dann mache ich halt mein nächstes Bastelprojekt damit. Ein noch anderes Ding. Wo ist denn der geblieben? Ja, an der Stelle merkt man dann, dass mit dem Improvisieren und der dezenten Panik, die mich vorhin überfiel. Dieses Ding hier, also zusammengebaut gehört das irgendwie, das ist das Mundstück, ne, der Tank, das ist der erwähnte 1500 mAh Akku, also die Dinger lohnen sich einzusammeln alleine schon deswegen. Kein USB-Port, aber, doch. Das Rote zeigt an, dass der halt leer ist, wie er zu erwarten. Ich weiß nicht exakt, welcher Typ das ist, aber im Prinzip ist das ein Neopixelstreifen. Und die Dinger scheinen auch ganz beliebt zu sein. Ich habe dann bei diesem Vape-Shop mit den 4 Paletten, da habe ich dann gar nicht so wenige von den Dingern gefunden. Ist auch cool. Oh, großer Akku, Dankeschön. Neopixelstreifen, Dankeschön. Wer Bock hat, kann morgen nochmal kommen und dann können wir, ich habe ein paar von den Teilen noch mitgebracht, dann können wir, dann kann man mal ausprobieren, damit ein bisschen spielen oder so. Ja, worum findet man mich? Hätte ich auf mein Slide Deck geschrieben, ne? Decknummer 7894. Oder ich bin morgen noch da. Oder ja, keine Ahnung, zum Glück ist das ja hier nicht so groß. Genau, dann noch so ein Serviervorschlag, was man denn noch mit diesen Dingern machen kann. Hier habe ich einfach mal so ein Gehäuse genommen. Ladeelektronik ist ja drinne. Machen wir einfach ein paar mehr Akkus rein. Dann ist da noch ein Platz für eine kleine Platine für den USB-Port. Und dann habe ich jetzt halt einfach eine kleine Powerbank mit irgendwie, was hatte ich gemessen, 3,2 Amperestunden. War tatsächlich ein bisschen Frickelei, aber also ich meine, damit kann man auf jeden Fall so Teenager-Lötprojekte, Nachhaltigkeit, Recycling, Upcycling, man hat hinterher was, was man tatsächlich gebrauchen kann, besser als in die Gegend zu werfen. Bin ich mal gespannt, wie viel Zoom hast du? Kannst du das lesen? Gut, der Name ist nicht so relevant. Das da, genau. Hier oben die Zeile, kriegst du das hin? Da steht UFI. A610 bla 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 bla. Das ist eine relativ neue Geschichte. Das ist so eine Art Universal Identifier für Mischung von, ich sag mal, chemischen Komponenten allerlei Art. Inzwischen findet man sowas auch auf, weiß nicht, Kosmetika, Brennspiritus. Das ist so ein bisschen ein Ersatz für Hersteller möchte nicht sagen, was exakt an Rezeptur da drin ist und was davon Gefahrstoffe sind. Und dann gibt es dazwischen eine Behörde, die das weiß, diese Nummer zuordnet, dann schreibt er die Nummer als Platzhalter drauf. Und im Falle von einer Vergiftung meistens, das ist meistens irgendwie so auf, weiß nicht, ihr könnt mal gucken, auf Eddings oder sowas, auf so Folienstiften steht sowas zum Beispiel auch drauf. Die Idee ist dahinter, wenn es irgendwie eine Vergiftung gibt oder sowas, dass jemand rausfinden kann, was da drin ist, ohne draufschreiben zu müssen, was drin ist. So. Gucke ich noch mal, was ich noch in meinen Notizen irgendwas sagen wollte. Ach ja, richtig. Was glaubt ihr, wie alt die Idee von so einer E-Zigarette ist? Sag mal irgendwie Jahreszahl. 10 Jahre? 20? 2008? 100? 42, natürlich. 42 ist die Antwort. 100 ist erschreckend nah dran. Also ich hatte irgendwie das erste Patent, was irgendwie im Internet zu finden ist, ist von 1927 und 1930 dann tatsächlich eingereicht oder irgendwie andersrum notiert. War damals schon elektrisch, aber irgendwie halt nicht batteriebetrieben natürlich. Ist erstmal nichts draus geworden. Nächstes Patent kommt dann irgendwie 1963. Immer noch nichts draus geworden, weil gab keine leistungsfähigen Akkus. So richtig. Und da habe ich jetzt auch noch nicht so super tief gebuddelt. So Richtung 2000 rum gab es wohl erste kommerzielle Versuche so in Richtung China und Richtung 2007, 2008 nahm das ganze Fahrt auf und Richtung 2012 herum ist die Tabakindustrie auf die ganze Geschichte langsam aufmerksam geworden und ging damals noch von einem kurzlebigen Trend aus. So, in einem Jahr ist das vorbei. Nicht ganz. Genau. Und dann noch zum Schluss ein bisschen Chemie. Wie gesagt, das ist im Prinzip eine Nebelmaschine. Und die Nebelmaschinen in Diskotheken werden üblicherweise betrieben mit einer Mischung aus Ethylenglykol, also häufig auch Frostschutzmittel im Auto, und Wasser. Das ist, wie vielleicht auch man schon mal gehört hat, nicht sonderlich gesundheitsförderlich, jedenfalls wenn man es aufnimmt. Was stattdessen verwendet wird in diesen Vapes, ist halt Glycerin, also quasi Feuchthaltemittel in Kosmetika und was in jedem normalen Speisefett sozusagen als dreiwertiger Alkohol drin ist, und Propandiol, also quasi ein nur zweiwertiger Alkohol, sehr verwandt damit. Beide sehr hygroskopisch, und im Prinzip werden die halt von dem Heizelement verdampft, werden rausgepustet, und in der Luft ist der Luftfeuchtigkeit, und diese feinen Tröpfchen von dem Fluid ziehen einfach die Luftfeuchtigkeit an, und dadurch werden die Tröpfchen halt zu diesem dichten Nebel, und ansonsten eben Aromen und Nikotin in verschiedenen Zusammensetzungen, irgendwas von 0, 2 und 20 Milligramm ist relativ verbreitet. Eine interessante Sache, die ich noch rausgefunden hatte dabei, war, dass eben häufig sogenannte Nikotinsalze verwendet werden, nicht das reine Nikotin, wie man es aus der Tabakpflanze extrahieren kann. Was den Vor- und Nachteil hat, dass es nicht so kratzig und unangenehm ist, wurde halt so berichtet beim Einatmen. Der Nachteil daran ist, man kann mit diesen ganzen schönen, süßen, fruchtigen Geschmäckern in ein, zwei Zügen, und wenn man das noch nicht weiß, sich sogar relativ schnell eine Nikotinvergiftung oder auf jeden Fall einen sehr starken Flash reinziehen, weil einfach man es sozusagen nicht schmeckt. Dementsprechend gab es dann eben da auch irgendwann Regulierungen von wegen, wie viel sind die Konzentrationen, welche Volumina an diesem Liquid darf vertrieben werden und sowas. Wäre potenziell auch nochmal genug Material für einen eigenen Talk Richtung irgendwie gesundheitliche und soziale Themen. Wie gesagt, Marketing sehr offensichtlich Richtung junge Erwachsene, Teenager, irgendwie sowas. Das Versprechen von wegen, ach naja, damit kann man ja Erwachsenen den Umstieg oder das Entwöhnen von Zigaretten ermöglichen. Ich habe zwar Berichte schon gefunden, die so klingen, als ob das funktioniert, aber wenn man dafür halt neue Kunden sich nachzüchtet, ja, wie gesagt, das sind dann gesellschaftliche Themen, die man nochmal dann separat angucken muss. Und zum Schluss eben auch die Geschichte mit der Entsorgung. Wie gesagt, die Dinger liegen halt nicht nur in der Umwelt rum, und da muss ich sagen, sind die eigentlich fast noch am unschädlichsten, ironischerweise. Weil wenn so ein Ding irgendwo im Mittelstreifen im Gras liegt und anfangen sollte, heiß zu werden und zu rauchen, dann passiert da nicht viel. Vielleicht brennt ein bisschen Gras im Sommer. Ich war ein bisschen erschüttert, als ich dann bei der Recherche herausgefunden habe, dass regelmäßig nicht nur Mülltonnen, sondern ganze Müllfahrzeuge und ganze Mülldeponien abbrennen. Nicht nur, aber auch, weil eben die Dinger einfach im Hausmüll entsorgt werden, eben noch eine Restladung haben. Die Elektronik sorgt halt dafür, dass der nicht tief entladen wird. Im Prinzip super. Aber wenn die dann halt im Regen liegt oder in einer nassen Mülltonne oder irgendwo auf der Deponie, ist halt blöd. Wenn außenrum noch schön Plastikgehäuse von Elektroschrott drumherum liegt und schön dann brennbares Material, auch blöd. Und klar, wenn das dann halt sogar Akkus von irgendwie E-Bikes oder sowas werden, irgendwie größere Dinger, dann wird, oder Laptop-Akkus, dann wird es schon schwieriger. Aber die Sache ist, die sind halt so groß, und da ist den meisten Leuten auch klar, okay, die gehören halt zum Wertstoffhof. Die gehören ordentlich irgendwie recycelt und abgeliefert. Aber die Dinger sind halt so klein und halt auch so, ach naja, pff, weg damit. Ich habe noch keine exakte Skala von sozusagen der Größenordnung, aber ich habe irgendwas so einzelne Angaben so von wegen irgendwie in der Größenordnung von Millionen Stückzahlen alleine für irgendwie einzelne Länder, und dementsprechend gab es dann eben auch Gegenbewegungen von wegen irgendwas von wir müssen das regulieren, wir müssen da irgendwie einen Pfand drauf verpflichten oder halt auch komplette Verbote. Also irgendwie Belgien und Frankreich haben eben schon Verbote beschlossen. Ich glaube, Frankreich hat gerade letzten Monat das tatsächlich in Kraft gesetzt. In ein paar EU-Ländern sind diese Einweg-Vapes schon tatsächlich verboten. Ja, und Deutschland hat dann irgendwie so ein Elektrogesetz, wo Entsorgungsmodalitäten vorgeschrieben sind. Da gab es jetzt eine Novelle Nummer 4. Da wurden dann auch endlich mal diese Vapes thematisiert. Und ab 01.01.26 soll das dann tatsächlich in Kraft treten. Das heißt, wir haben immerhin noch ein bisschen Zeit, um die Dinger einzusammeln von der Straße. Und in dieser Novelle steht auch bloß, dass Geschäfte, die abgeben, auch Rücknahme verpflichtend haben sollen. Also scheint wohl heute erstaunlicherweise immer noch optional zu sein. Und klar ist, es gibt halt null Anreiz, wenn ich so ein Gerät gekauft habe, es anständig zu entsorgen. So, also ne, Einwegpfand hatten wir alles, könnte man daraus lernen, hat aber auch Ewigkeiten gedauert. Ja, das wird noch ein bisschen spannend. Genau. Das wäre halt jetzt so der große Überblick von eben diesem Zoo an Elektronik, die ich da gefunden habe, bis halt so ein bisschen angekratzt, was es so an Schwierigkeiten und gesellschaftlichen Implikationen geben kann. Und als Schluss halt noch die Sache, okay, wahrscheinlich wird es schwierig, wenn man als Einzelperson sowas einsammelt. Aber möglicherweise kommt ihr nach Hause zu eurem Hackspace und dann könnte man ja sowas machen, hey, so eine Art Vape-Box einfach mal vom Hackspace aufstellen oder eben Spätis oder solche Zigarettengeschäfte ansprechen, von wegen, sagt mal, wie ist denn das eigentlich? Wie macht ihr das mit Entsorgung? Wir würden euch hier so eine Box hinstellen und wir kommen vielleicht auch irgendwie alle 1, 2, 3 Wochen vorbei und wir nehmen die mit. Wir entsorgen die für euch. Ist halt nichts Nachhaltiges, ist halt so aus privater Hand nicht die beste Sache, aber dann sozusagen, wenn die wenigstens in einem Hackspace landen und da dann ordnungsgemäß und fachlich korrekt auseinandergebastelt und dann irgendwie in Plastik, Metall und noch verwertbare Teile aufgeteilt werden, könnte man damit zumindest einerseits hat man Bastelspielzeug und andererseits liegt der Kram halt nicht im Müll. Ja, und ansonsten wird das wahrscheinlich noch eine Weile dauern mit Aufklärung und halt ne, mit Leuten reden, von wegen, sag mal, weißt du eigentlich, was das ist? Weißt du eigentlich, dass das nicht in Müll gehört und so? Oder wie das eigentlich funktioniert und warum das eben nicht in Müll gehört? Und ja, wird wohl noch eine Weile dauern, bis es dann halt irgendwann reguliert wird oder auch nicht. Ja. Das wären dann so meine Gedanken, die ich euch anzubieten habe. Und dann werden wir noch ein bisschen Zeit haben. Ich habe jetzt tatsächlich nicht so super auf die Uhr geguckt.